Ja, also herzlich willkommen zu den 2x10 Minuten Soziologie und Rechtswissenschaften zum Thema Digitalisierung mit zwei Vorträgen heute von Herrn Dr. Jannik Kalb für die Soziologie und Herrn Professor Dr. Thomas Riem für die Rechtswissenschaften. Und ich freue mich, dass Katharina Block Herrn Kalb vorstellt.
Ja, auch von mir herzlich willkommen und Yannick, schön, dass du da bist. Also Dr. Yannick Kalf ist Postdoc im Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück und er hat seinen spezifischen übergreifenden Forschungsschwerpunkt in der Arbeits- und Organisationssoziologie und in diesem Bereich forscht er unter anderem etwa zur Digitalisierung und Technisierung von Arbeit, aber auch zur Geschichte und Zukunft von Arbeit und Arbeitsgesellschaft. Er hat auch im Blick Macht und Herrschaft in den Arbeitsprozessen und tut dies zum Beispiel auch unter anderem auf Grundlage poststrukturalistischer Organisationstheorien. Also man sieht schon, er ist wunderbar breit aufgestellt und er wird uns nun heute einen wirtschaftssoziologischen Vortrag halten, der den schönen Titel trägt Wirtschaftssoziologie, Karl Polanyi und die gesellschaftliche Entbettung der Kryptowährungen. Bitte schön, Yannick, wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und die herzlichen Worte und die Möglichkeit, hier vortragen zu dürfen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt alle meine Präsentation. Ja, bei mir geht es heute um, wie gesagt, Kryptowährungen, vor allem explizit um Bitcoin. Kryptowährungen im speziellen Bitcoin sind ein sehr aktuelles Phänomen, wenn wir über Digitalisierung und digitale Wirtschaft sprechen. Ich beziehe mich hier im Folgenden vor allem auf Bitcoins, die 2007 rum ungefähr ja, das Licht der Welt erblickt haben. Verknüpft sind sie mit dem Namen Satoshi Nakamoto, der 2008 ein sogenanntes Proof of Concept geschrieben hat, in dem die Funktionsweise dargelegt wird. Das Interessante an dem Namen ist, es ist ein Pseudonym. Man weiß bis heute nicht, wer sich dahinter verbirgt. Technologisch bauen Bitcoins auf der sogenannten Blockchain auf, also einer dezentralen Datenbank, in der alle TeilnehmerInnen des Netzwerks einerseits zugreifen können und in der alle Transaktionen in dieser Blockchain eingeschrieben werden. Das bedeutet, dass jeder Bitcoin, jede Transaktion, also jede Überweisung in einem Block hinterlegt wird und die ja gewissermaßen eine Reihe, eine Kette bilden, eben diese Blockchain. Wenn dieses dezentrale Konto- und Transaktionsbuch, das bei uns allen liegt, die Blockchain benutzen, dann muss auch sichergestellt werden, dass sie nicht einfach verändert werden kann. Es wäre ja zu verlockend, wenn man seinen Kontostand einfach mit ein paar Nullen aufwertet. Daher sind alle Transaktionen durch kryptografische Verfahren gesichert, dass sie eben fälschungssicher sind. Diese Sicherung erfolgt vor allem durch zur Verfügung gestellte Rechenleistung der Nutzerinnen und Nutzer. Das nennt man das sogenannte Mining. Und für dieses Mining, Leute, die sich daran beteiligen, die eben Rechenleistung zur Verfügung stellen, erhalten sie Bitcoins als Belohnung. Die absolute Anzahl an Bitcoins ist allerdings begrenzt. Hier sehen Sie ein Bild, so ein sogenanntes Mining Rig, also ein Computer, auf dem 8 handelsübliche Grafikkarten geschraubt sind, also PC-Gamerinnen unter Ihnen werden genau diese Grafikkarten wahrscheinlich auch in ihren Rechnern haben. Diese werden hier benutzt, um eben diese kryptografischen Berechnungen anzustellen. Warum ist Bitcoin jetzt für die Wirtschaftssoziologie vor allem interessant? Und das möchte ich hier ganz kurz mit dieser Abbildung der Kursentwicklung des Bitcoin darstellen. Auf dieser Abbildung sehen wir die Kursentwicklung von ungefähr 6 Cent im Jahre 2011, logarithmisch dargestellt, auf der Basis 3. Also das heißt, jede Stufe bedeutet eine Verdreifachung des Wertes, bis hin zu einem Preis von ungefähr 10.000 Dollar im Jahr 2020. Ende 2020, also der Zeitraum, der hier nicht dargestellt wird, stieg der Preis sogar nochmal auf fast 40.000 Dollar. Soziologisch ist jetzt vor allem interessant, warum der Bitcoin einerseits so erfolgreich ist und was für institutionelle und politische Rahmenbedingungen hier wichtig werden. Was macht den Bitcoin besonders und daher auch spannend für uns? Es sind seine Eigenschaften, möchte ich sagen. Einerseits ermöglichen Bitcoins Transparenz. Alle Transaktionen sind in der Blockchain gespeichert und erinnert und einsehbar. Zweitens ist es seine Anonymität und damit auch seine Intransparenz. Die Personen, die Transaktionen tätigen, bleiben anonym. Drittens ist es eine Währung, die nicht von Zentralbanken ausgegeben wird, wie beispielsweise der Euro oder der Dollar. Daraus resultieren wesentliche institutionelle Eigenarten, die für eine Währung so nicht gegeben waren bisher. Die Währung unterliegt keiner gesteuerten, gelenkten Geldmarkt- oder Währungspolitik. Und im Bitcoin kommen daher gewissermaßen die freien Erwartungshaltungen von Angebot und Nachfrage zusammen. Wenn wir uns jetzt überlegen, was Bitcoin für die Gesellschaft bedeuten kann, dann haben wir im Wesentlichen drei Interpretationsmuster. Ganz am Anfang hatten wir eine sehr starke cyber-anarchistische Utopie, die in dieser Währung endlich eine Währung sah, die in den Händen der Menschen lag. Neuerdings, in den letzten 5 Jahren hat sich eher durchgesetzt eine sehr libertäre, anarchokapitalistische Utopie, die in dieser Währung den absolut freien Markt sieht. Und aufgrund der Höhenflüge, der Ausschläge, die die Währung vom Preis her macht, haben wir vor allem jetzt ein neues Investitions- und Spekulationsobjekt mit unklaren Werteverhältnissen. Also was ist eigentlich ein Bitcoin und warum ist der 10.000 Dollar wert? Das ist eine gute Frage, glaube ich, die ich heute auch nicht beantworten kann. Und wenn überhaupt dies als Spekulationsobjekt zu sehen ist, dann ist natürlich auch fraglich, ob es überhaupt noch als Zahlungsmittel taugt. Theoretisch möchte ich mich dem Phänomen mit Karl Polanyis Werk Die große Transformation nähern. Das ist ein Buch von 1944 und es unternimmt einen wirtschaftshistorischen, wirtschaftssoziologischen Versuch, gesellschaftliche Verwerfungen zu untersuchen, die in der Interpretation Karl Polanyis zum Zweiten Weltkrieg und zum Faschismus geführt haben. Als Ursache sieht er einen langwierigen Prozess seit dem 17. und 18. Jahrhundert, der das Sozialgefüge durch politische und wirtschaftliche Veränderungen aufgebrochen und zerstört hat. Am Ende dieses Prozesses steht dann die Industrialisierung und die Durchsetzung der sogenannten Marktgesellschaft. Unter Marktgesellschaft versteht Polanyi die absolute Dominanz des Marktes als Austauschort für alles zu Ware Gewordene. Das bedeutet für ihn auch, dass der Markt andere Mechanismen des sozialen Austausches und vor allem des Wirtschaftens verdrängt. Also beispielsweise Subsistenzwirtschafts- oder Tauschkreise werden verschwinden und werden durch Märkte ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass alles Warenförmigkeit erlangt und alles als Ware gehandelt werden kann. Da in der Industrialisierung jetzt vor allem der Bedarf an drei ganz spezifischen, nämlich den sogenannten fiktiven Waren, groß wird, Arbeit, Boden und Geld. Fiktiv sind diese Waren vor allem, weil sie eigentlich gar keine Waren sind. Sie werden nicht produziert, um verkauft zu werden. Arbeit wird nicht hergestellt, um verkauft zu werden. Ebenso wird das Geld nicht geprägt, um verkauft zu werden. Es wird als Zahlungsmittel durch Banken ausgegeben. Märkte sollen jetzt selbst reguliert sein, das heißt, sie sollen Angebot und Nachfrage allein zur Preisbildung nutzen. Was daraus dann resultiert, ist die sogenannte Entbettung der Wirtschaft von der Gesellschaft. Es geht darum, dass in der Industrialisierung die Wirtschaft sich zunehmend von ihrer sozialen Einbettung löst und letztlich von der Gesellschaft unabhängig wird. Die Gesellschaft wird so nur noch zum Anhängsel des Marktes und der Markt stülpt seine Funktion gewissermaßen über die Gesellschaft drüber. Wenn wir jetzt die Theorie anwenden, dann geht es vor allem um zwei Aspekte. Das eine ist natürlich der Aspekt der fiktiven Ware. Kryptowährungen verlieren beispielsweise diesen fiktiven Warencharakter, würde ich argumentieren. Es geht tatsächlich bei Kryptowährungen darum, um ein Produkt, das produziert wird, das geschürft wird, um es dann zu handeln. Der zweite Aspekt ist die sogenannte Entbettung, also die Entbettung von Transaktionen aus ihrem sozialen Kontext. Und bei Kryptowährungen sieht man das, glaube ich, ganz gut, weil hier eben keine Geldmarktpolitik, keine Zentralbankregulation mehr greift, sondern nur noch das einfache Gesetz von Angebot und Nachfrage. Alle anderen Funktionen gibt die technische Infrastruktur hinter dem Bitcoin-System vor, also die Ausgabe von neuen Bitcoins, die Validierung, die kryptografische Sicherstellung, alles das ist auf einer technischen Ebene eingebettet, aber nicht mehr auf einer sozialen Ebene. Das wirkt noch deutlicher bei Transaktionen und sozialen Interaktionen, die überhaupt nicht mehr gesellschaftlich sozial eingebettet sind, also klassische rechtliche, verbindliche Normen und so weiter, Regeln werden durch klassische Zahlungsmittel gewährleistet sind, werden hier nicht mehr realisiert. Das wird vor allem spannend, wenn man sich hier den Anschluss an das sogenannte Darknet anguckt, das technologisch, glaube ich, ohne Bitcoins nicht möglich gewesen wäre. Was sind jetzt die gesellschaftlichen Folgen? Und damit komme ich auch schon zum kurzen Ende der 10 Minuten. Die Frage nach Regulationsmöglichkeiten ist natürlich ganz prominent zu stellen. Wie kann die Gesellschaft Kryptowährungen wieder sozial einbetten? Das ist gewiss eine politische Frage, aber auch eine Frage, die uns die Wirkungsweise von sozialen Institutionen auf neue Technologien wie die Digitalisierung, wie Bitcoins vor Augen führen kann. Die Technologie, das ist der zweite Punkt, hinter Bitcoins kann auch privatisiert werden. Der aktuelle Fall von Facebook, die mit einer eigenen Währung, nämlich Libra bzw. Diem, eine Währung außerhalb staatlicher Einflusssphären erstellen will, wird gerade sehr kontrovers diskutiert und politisch auch stark angegriffen. Eine wissenschaftliche Anschlussperspektive, das ist mein letzter Punkt, bietet vielleicht oder sogar sehr sicher dieses Social Studies of Finance. In diesen Forschungssträngen der Social Studies of Finance geht es vor allem darum, um die Frage, ob Wirtschaftswissenschaften die Institutionen des Marktes einfach deskriptiv beschrieben haben oder ob Kryptowährungen, in dem Fall zum Beispiel Bitcoin, so programmiert worden sind, um diese wirtschaftswissenschaftlichen Vorstellungen von Märkten gewissermaßen zu reproduzieren. Und ich denke, es wäre spannend, sich anzugucken, inwieweit in dieser technischen Infrastruktur nicht vielleicht auch einfach sehr viel Vorstellung, performative Reproduktion von Marktfunktionen umgesetzt werden. Vielen Dank.